Jesus Christus, deine Worte haben dieses Universum geschaffen. Deine Worte schenken und verändern Leben. Lass uns hören. Amen. Wenn ihr wollt, könnt ihr für den Anfang einfach mal die Augen schließen und diese Geschichte miterleben. Ein 5-jähriges Kind spielt vor dem Haus. Seine Babysitterin kommt atemlos angerannt. Soldaten stehen kurz vor der Stadt. Sie sind dafür berüchtigt, zu foltern und zu verwüsten. Der Großvater und Vater des kleinen Kindes sind ihnen bereits zum Opfer gefallen. Im Laufen greift die Frau den kleinen Jungen und rennt panisch mit ihm auf dem Arm davon. Doch sie stolpert, der Junge stürzt schwer auf den Boden. Es bleibt keine Zeit, nach der Verletzung zu schauen. Die Beine des Jungen hängen schlaff herab, als sie ihn wieder aufhebt. Mit dem wimmernden Kind auf den Armen gelingt es ihr, den anrückenden Truppen zu entkommen. Jahre später, könnt ihr die Augen auch wieder aufmachen, wir bleiben aber in der Geschichte. König David hat diese räuberischen Angreifer entscheidend geschlagen. Im Land herrscht weitestgehend wieder Frieden und in einem Moment der Ruhe setzt er sich hin und erinnert sich an seinen Lebensweg und an einen Bund, den er damals mit seinem besten Freund Jonathan, dem Sohn des früheren Königs Saul, geschlossen hatte, als sie beide noch Jugendliche waren. Und jetzt werden viele Namen kommen, deswegen werde ich das uns mal so kurz skizzieren. Saul, früherer König. Sein Sohn, uiuiui, vorhin schrieb einer besser, ich glaube der hier. Jonathan, und David. David wurde König nach Saul und zwischen ihnen war nicht von Seiten von David, aber von Seiten Sauls eine Feindschaft und dennoch waren David und Jonathan, der Sohn Sauls, beste Freunde und sie haben einen Bund geschlossen. Wir schwören uns ewige Freundschaft. Gott verbindet uns und unsere Nachfahren. Deswegen fragt David, ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Um Jonathans Willen will ich ihm Gutes tun. Und so erfährt er, dass Mephibosheth, der an beiden Füßen gelähmt ist, noch lebt. Mephibosheth war es, der damals als Kind bei der Flucht verunglückte. Ein Sohn Jonathans und ein Enkel Sauls. Und er ist im wahrsten Sinn des Wortes ein gebrochener Mann. Und wir lesen weiter. So kam Mephibosheth, Sohn Jonathans, der Enkel Sauls, zu David und warf sich vor ihm nieder, das Gesicht auf dem Boden. Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein Diener, erwiderte dieser. Hab keine Angst, sagte David zu ihm. Um deines Vaters Jonathan willen möchte ich dir Gutes tun. Ich werde dir alle Ländereien deines Großvaters Saul zurückgeben. Und du darfst immer an meinem Tisch essen. Da warf sich Mephibosheth erneut nieder und sagte, was ist dein Diener schon, dass du dich mir so zuwendest? Ich bin doch nur ein toter Hund. Dann ließ der König Ziba, den Gefolgsmann Sauls, zu sich kommen und sagte, alles, was Saul und seiner Familie gehört hat, habe ich dem Enkel deines Herrn zurückgegeben. Du wirst mit deinen Söhnen und Knechten das Land bearbeiten und die Ernte einbringen, damit der Enkel deines Herrn seinen Lebensunterhalt hat. Mephibosheth selbst wird immer an meinem Tisch essen. Da sagte Ziba zum König, dein Diener wird alles tun, was mein Herr, der König, ihm befiehlt. Mephibosheth wurde also an der Königstafel versorgt wie einer der Königssöhne. Er hatte auch noch einen kleinen Sohn namens Micha und alle, die zum Haushalt Zibas gehörten, wurden zu Dienern Mephibosheths. Dieser allerdings wohnte seitdem in Jerusalem und speiste beständig an der Tafel des Königs. Er war an beiden Füßen gelähmt. Was für eine Ehre. Unbegreiflich, was David da macht. Er holt einen Enkel Sauls an seinen Tisch. Saul hatte immer wieder versucht, ihn zu töten. Und diesen Enkel, den lädt er an seinen Tisch, mitten unter seine Freunde und Familie. Er holt einen hilfsbedürftigen, Gelähmten an seinen Tisch, an dem vielleicht auch die mächtigen Helden saßen, die mit ihm Siege errungen hatten. Gestandene Krieger aus vielen Schlachten. Und Mephibosheth konnte es vielleicht selbst kaum fassen, dass er dabei sein durfte. Nicht nur als Gast, sondern wie einer der Königssöhne. Und selbst abschätzige oder misstrauische Blicke von anderen konnten ihn nicht vertreiben, weil er war hier auf Einladung und unter dem Schutz des Königs. Das war alles, was zählte. Vielleicht hat das David inspiriert, einen Vers zu schreiben in einem seiner Psalme. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Wiederum ein paar Jahre später. In König Davids Familie geht es ziemlich unruhig zu und es gibt einen schweren Konflikt mit einem seiner Söhne. Und er selbst muss fliehen aus der Königsstadt, aus Jerusalem. Und dieser Sohn, dieser Aufständische, spielt sich selber als König auf. Und deswegen alle, die zu David halten, müssen fluchtartig die Stadt verlassen. Verlassen alle Jerusalem. Und da wiederholt sich eigentlich Mephibosheths Geschichte. Er muss fliehen, weil die Feinde vor der Tür stehen. Er kann aber nicht. Er ist gelähmt und bleibt zurück. Und jetzt zum Höhepunkt der Geschichte. David kehrt nach dem Ende des Aufstands als rechtmäßiger König wieder zurück nach Jerusalem. Und wer rennt ihm entgegen? Ziba, haben wir vorhin gehört, der Diener, der dem Mephibosheth eigentlich zu Diensten sein sollte, rennt ihm entgegen und klagt seinen Herrn an. Er behauptet, Mephibosheth hätte sein Fähnlein in den Wind gehängt, David verleugnet und sich auf die Seite der Aufständischen geschlagen. Und daraufhin gibt David Ziba alles, was Mephibosheth zuvor gehörte. Wir lesen im Text, auch Mephibosheth, der Nachkomme Sauls, kam dem König entgegen. Seit dem Tag, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, an dem er in Frieden zurückkehren würde, hatte er seine Füße nicht zurechtgemacht, seinen Bart nicht gepflegt und seine Kleidung nicht gewaschen. Das ist also jetzt Mephibosheth, der als zweiter nachkommt. Ziba war schon da und hatte seine Geschichte erzählt. Mephibosheth wird irgendwie getragen oder hinkt oder schleift sich hinterher. Als er dem König von Jerusalem aus entgegenkam, sagte dieser zu ihm, warum bist du nicht mit mir gekommen, Mephibosheth? Mein Herr und König, erwiderte dieser, mein Diener hat mich betrogen. Denn dein Diener hatte sich gesagt, ich will mir den Esel satteln lassen und mit dem König ziehen. Dein Diener ist ja gelähmt. Aber der da hat dein Diener bei meinem Herrn und König verleumdet. Doch mein Herr, der König, ist wie der Engel Gottes. Tu mit mir, was du für richtig hältst. Alle, die zu meinem Vaterhaus gehören, hätten damit rechnen müssen, von dir getötet zu werden. Doch du hast deinem Diener zu denen gesetzt, die an deinem Tisch essen. Welches Recht hätte ich denn, noch etwas vom König zu erbitten? Da sagte der König zu ihm, was redest du noch von deiner Sache? Ich bestimme, dass du mit Ziba den Landbesitz teilst. Er kann ruhig alles nehmen, erwiderte Mephibosheth dem König. Hauptsache ist, dass mein Herr und König in Frieden wieder nach Hause gekommen ist. Was für ein Satz, was für ein Glück. Mephibosheth sagt nicht, jawohl, jetzt geht's mir wieder gut, ich bin wieder an der Tafel des Königs, ich werde wieder rundum versorgt. Oder er klagt nicht, hey, du verschaffst mir jetzt mein Recht gegenüber dem, der mich verleumdet hat, schmeiß den raus. Nee, das, was zum Schluss steht an dieser Geschichte ist, Mephibosheth erlebt die reine Freude darüber, David wiederzusehen. Der rechtmäßige König ist zurückgekommen. Er will nichts von David, er will zu David. Kurzer Einschub, wer von den beiden hat gelogen, Ziba oder Mephibosheth? Die Bibel lässt das ein Stück weit offen. Wer wissen will, was mein Verdacht ist bei dem Kriminalfall, ist schon mal eingeladen zum Predigt-Nachgespräch. Aber ob Mephibosheth lügt oder die Halbwahrheit sagt oder die Wahrheit, ist hier nicht entscheidend. Es ist die Treue und die Güte des Königs, die er sich nicht wieder verdienen muss. Der Bund besteht immer noch. Was er aber macht, ist, er kauft sich frei von dieser verknatschten und zerbrochenen Beziehung zu Ziba, zu diesem Verwalter. David schlägt vor, teilt euch das. Und Mephibosheth sagt, nimm alles. Wenn es dich glücklich macht, nimm du es. Mein größtes Glück ist, ich bin bei David. Er überlässt ihm sein ganzes Erbe und er wählt das, was seine tiefste Sehnsucht ist, am Tisch des Königs sein zu dürfen. Und vielleicht hat das David auch inspiriert, in diesem Psalm zu schreiben, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Am Tisch des Königs sein zu dürfen, übertrifft alles andere. Und nicht, weil da etwa mehr für mich rausspringt, sondern weil die Gegenwart des Königs selbst mein größtes Glück ist. Und weil es eine unglaubliche Ehre ist, dass er mich wie einen seiner Söhne behandelt. Jetzt machen wir noch einen größeren Sprung. 1000 Jahre nach Mephibosheth. Am Palmsonntag reitet Jesus auf einem geliehenen Esel nach Jerusalem. Er, der wahre König, kehrt zurück in seine Stadt. Er ist mehr als nur ein weltlicher Machthaber, sondern der Schöpfer und König des Universums. Und doch macht er sich ganz klein, um bei seinen geliebten Menschen zu sein. Er kommt auf einem geliehenen Esel in die Stadt. Stellt euch das vor, ein König auf einem geliehenen Fahrrad. Ohne Soldaten, ohne militärische Macht. Und doch kommt er, um den Aufstand des falschen Königs zu beenden und um uns von unserer Schuld zu befreien. Dieser triumphale Sieg über das Böse und den Tod wird den König am Kreuz alles kosten. Seine Ehre, sein Leben, zunächst noch seine Freunde. Und dieser König sagt zu seinen Jüngern, den Menschen, die seine engsten Freunde und Wegbegleiter waren, seine Vertrauten, dass er sich in dieser schweren Zeit auf eins gefreut hat. Er sagt selbst, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Dieser König freut sich darauf, Menschen an seinen Tisch einladen zu dürfen. Verstehen wir das? Jesu Wunsch, uns an seinem Tisch haben zu wollen, ist noch größer als unser Wunsch, dabei sein zu dürfen. Das geht von ihm aus. Und Jesus hat uns aufgetragen, diese Einladung an diesen Tisch, das, was wir heute als Abendmahl feiern, immer wieder auszusprechen. Sie hat nicht mit den ersten Jüngern aufgehört. Und das ist der Unterschied auch zwischen dem Bund von David und Jonathan und ihren Nachfahren. Die sind an sie gebunden, an die Nachfahren Davids und die Nachfahren Jonathans. Jesus hat gesagt, an diesen Tisch werde ich mehr Leute einladen. Und was passiert an diesem Tisch, am Tisch des Königs? Jesus sagt dort, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Und ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab sie den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Da sind die Jünger, da ist der König, und er schließt den Bund mit ihnen. Mit dem Kelch, mit seinem Blut. Jesus schließt diesen Bund mit seinen Jüngern und in der Folge mit allen Menschen, mit uns, die ihm nachfolgen wollen. Und dieser Bund ist die Einladung in die Gemeinschaft mit ihm. An seinen Tisch. Und das Besondere an Gottes Bund mit uns ist, dass er unzerbrechlich ist. Und wir haben das schon bei David und Mephibosheth gesehen. Der König bürgt für die Einhaltung. Nicht Mephibosheths Treue oder Aufrichtigkeit. Nicht seine Fähigkeit oder das, was er zurückgeben könnte für dieses Geschenk. Der König bürgt für die Einhaltung, unabhängig davon, wie treu sein Gegenüber ist. Und wenn Gott dafür bürgt, dann wird er diesen Bund nicht aufkündigen, nicht beenden. Er gibt sich selbst als Garant dafür. Es gab im Alten Testament ein Ritual für ein Bundesopfer. Wenn zwei Parteien zeigen wollten, dass sie sich verbünden und unzertrennlich sind. Dafür hat man Tiere genommen, die Leiber von Tieren, und zerbrochen, zerrissen in zwei Teile. Und man ist zwischendurch gegangen. Denkt daran, wenn wir nachher das Brot zerteilen. Jesus ist dieses Bundesopfer und ist er derjenige, der versteht, dass dieser Bund niemals aufhört. Und dieser zerbrochene Leib, der trägt auch schon vorab die Strafe für unsere Untreue. Jesus weiß, dass wir diesen Bund nicht einhalten können. Wir sind ein unzuverlässiger Partner in diesem Bund. Und die Strafe und die Schande dafür trägt er, dass wir an einem Tisch sitzen dürfen, an den wir uns nicht selber hätten einladen können. Diese Einladung zum ewigen Leben bei ihm an seiner Festtafel bleibt bestehen, egal ob wir uns ihrer würdig erweisen. Und wie reagiere ich jetzt auf diese Einladung? Wie hat Mephibosheth reagiert? Erhoffe ich mir einmal bei ihm im Himmel, bei Jesus oder schon jetzt, Macht und Anerkennung, Genuss, alles, was ich jetzt vielleicht hier so haben will und was mir fehlt. Witzigerweise fragen das die Jünger Jesus gleich nach dem Abendmahl. Ist aufgeschrieben. Sie wollen wissen, wer der Größte ist, wer rechts und links von Jesus mal sitzen darf in Zukunft. Sie wollen wissen, wer am meisten zu sagen hat dann mal bei Jesus von ihnen. Und wie reagiert Jesus drauf? Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. An dieser Tafel bedient uns der König. Und wenn wir diesen Bund mit diesem König und diese Tischgemeinschaft mit ihm haben, dann wird uns das prägen und verändern. Weil mit Jesus am Tisch zu sitzen heißt, es ihm gleich zu tun, ihm ähnlicher werden zu wollen. Wer also an den Tisch des Königs will, damit er bedient wird und alle Wünsche erfüllt bekommt, der hat die tiefe Bedeutung von dieser Einladung noch nicht verstanden. Du bist eingeladen wie Mephibosheth, nicht als Ehrengast, sondern als Königssohn, als Königstochter. Und diese Söhne und Töchter Gottes, die werden sein Wesen widerspiegeln. Das soll auch das ein bisschen prägen, wie wir heute Abendmahl etwas anders feiern als sonst. Ich möchte euch jetzt einladen an den Tisch des Königs zum Abendmahl. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann ist es noch keine Festtafel. Das ist ein bescheidenes Mahl. Das ist eine Zwischenmahlzeit. Eine Wegzehrung. Es ist ein Zeichen dafür, dass das Beste noch kommt. Aber es ist die greifbare und essbare Zusage dafür, dass wir am Tisch des Königs willkommen sind. Dass er sich, dass er alles gegeben hat, damit wir bei ihm sein können. Jedes Mal, wenn wir davon essen, so heißt es in der Bibel, verkünden wir, dass Jesus für uns starb und dass er als rechtmäßiger König wiederkommen wird, um ein echtes Festmahl mit uns zu feiern. Und wie Mephibosheth sollen wir alles wegwerfen, was uns innerlich bindet. Er warf sein Erbe weg, weil er nicht im Streit mit seinem Verwalter leben wollte. Seine Freude war die Gegenwart des Königs. Und ich möchte euch jetzt einladen zu einer Minute der Stille, um das wegzuwerfen, was uns innerlich bindet. Sei es Schuld gegenüber Gott oder einem Mitmenschen, sei es unser Versagen oder unsere Zweifel an seiner Treue oder irgendwas, was gerade mehr Aufmerksamkeit in unserem Leben bekommt als Gott. Ich lade euch ein, das in der Stille vor Gott zu bringen und ihm abzugeben. Und ich möchte euch zusprechen, was im ersten Johannesbrief steht: Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht durch sein Blut und seinen Leib, den er gegeben hat.